deswegen starte ich nicht gleich mit der Predigt, sondern ich will etwas mit euch teilen, was mich bewegt und was ich hoffe, dass euch genauso bewegt. Letzte Woche ist es zum Ziel gekommen. Wir haben eine neue Regierung in Deutschland. Die wurde vereidigt. Jetzt haben wir keine Bundeskanzlerin mehr, sondern einen Bundeskanzler. Er hat sich ein Kabinett gewählt. Und nun ist diese Regierung am Start, die vielen Herausforderungen zu bewältigen, die vor uns stehen. Es ist nicht nur die Corona-Situation, es ist auch ein Umbau der Wirtschaft. Es ist ein Umsetzen dieser CO2-Ziele, wo ich mich manchmal frage, wie kann das gehen? Sehr ambitioniert. Und es gibt noch viele andere Dinge, wo Herausforderungen in unserer Gesellschaft da sind, wo wirkliche Probleme in unserer Gesellschaft da sind. Und Sie haben den Eid geleistet, unser Volk zu leiten, diese Probleme anzugehen und zu lösen. Und wir wissen, es sind Menschen. Sie werden ihr Bestes geben, sie wollen ihr Bestes geben, aber sie sind Menschen. Und es ist unser Auftrag als Christen, und ich habe das wirklich auf dem Herzen mit euch zusammen, dass wir unsere Regierung segnen, dass wir für sie beten und dass sie gelingen haben. Und das lasst uns nun miteinander tun, und ich bitte euch als Gemeinde aufzustehen, und ich werde stellvertretend für uns, für unsere Regierung beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in Deutschland leben können, einem Land, wo es uns so gut geht, wo wir Freiheit haben, wo wir eine Wahl hatten. Und wir danken dir dafür, dass diese Wahl jetzt zu einem Ergebnis in einer neuen Regierung geführt hat. Wir danken dir dafür, dass auch eine Machtübergabe so harmonisch und geordnet und gut geschehen ist, wie wir das erlebt haben. Danke für die Frauen und Männer, die sich in der Regierung zur Verfügung stellen, unser Land zu leiten. Herr, wir danken dir für unseren Bundeskanzler Olaf Scholz und wir beten um deinen Segen für ihn und seine Regierung. Gebe ihnen Weisheit. Gebe ihnen Gelingen. Wir bitten dich darum, dass sie auch inspiriert sind von dir und deinem Heiligen Geist für die Herausforderungen, vor denen unser Land steht. Wir beten um gute Lösungen für unser Land. Und wir bitten dich auch um eine Medienlandschaft, Herr, die auf der einen Seite kritisch begleitet, aber auf der anderen Seite nicht unfair berichtet. Herr, wir beten auch für das, was in den sozialen Medien passiert, und wir beten, dass die Würde des Menschen einfach auch in dem, wie über unsere Regierung geredet wird, geachtet wird. Gebe uns als Land da eine gute Kultur, über unsere Regierung zu denken, an ihrer Seite zu sein und sie zu begleiten. In deinem Namen segnen wir sie. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich finde es so gut, dass wir beten können, dass wir segnen können. Lasst uns das machen. Und wenn ihr euch in der Bibel auskennt, dann wisst ihr genau, das ist auch unser Auftrag. Egal, ob wir die Parteien gewählt haben oder nicht, sie sind jetzt eingesetzt. Und das ist unsere Aufgabe, für sie vor Gott zu stehen. Und nun machen wir weiter mit der Predigt und einer Fortsetzung von einem Thema, wo ich vor 3 Wochen schon mal drüber gepredigt habe. Es geht wieder um Heilsgewissheit. Heute unter der Überschrift Heilsgewissheit als Gabe Gottes. Wieder eine Predigt über Heilsgewissheit. Warum? Der Grund ist, ich kenne einfach zu viele Christen, die in ihrem Herzen nicht wirklich sicher sind, dass sie bei Gott in der Ewigkeit ein Zuhause haben. Die sich nicht sicher sind, dass der Tag, an dem sie sterben, ein guter Tag für sie ist. Und wo immer ich das mitkriege, merke ich, so darf es nicht bleiben, weil Heilsgewissheit ist eine Gabe Gottes für jeden Christen. Es gehört zum Erbe jeder Tochter Gottes und jedes Sohnes Gottes. Nicht ein Kind und Erbe Gottes sollte sich arm fühlen, wenn Gott es doch reich beschenkt hat. Reich beschenkt mit Glauben an ihn. Reich beschenkt mit seiner Liebe. Reich beschenkt mit einer Hoffnung auf das Heil, eine Hoffnung, die gewiss ist. Und wenn ich das so sage, bin ich mir auch bewusst und ich freue mich darüber, dass ich immer wieder gerade bei der Mehrheit der älteren Menschen erlebe, dass sie sich auf den Himmel freuen, auf den Tag, wenn sie wirklich vor Gott stehen, freuen. Und ich feiere das, wann immer ich das erlebe. Da erlebe ich eine positive Erwartung auf diesen Moment, wo die Mühen des Alters und der damit oft verbundenen körperlichen Einschränkungen vorbei sind. Und diejenigen, die schon ein paar Jahre hinter sich haben und die genau wissen, wovon ich rede, die freuen sich vielleicht darauf. Und dann freue ich mich mit dir. So soll es sein. Jeder Christ, der an Jesus Christus als seinen Herrn und Gott glaubt, ist gerettet. Das ewige Heil ist eine sichere Gabe Gottes, die jeder Gläubige von Beginn an erhält. Da haben wir noch nichts getan, für Gott noch nichts verdient, außer einfach geglaubt, und das reicht. Lasst uns diese Botschaft in der Predigt wirklich miteinander feiern und uns in dieser Gewissheit immer wieder gegenseitig bestärken. Heilsgewissheit ist eine Gabe Gottes, die du empfangen hast, die deine Gabe ist. Warum können wir uns da sicher sein? Ich meine, wer hört es nicht gern, was Gutes, dass es ihm zusteht, ja? Aber wie können wir uns sicher sein, dass wir uns da nichts Positives einreden, sondern dass es wirklich Gottes Wille für jeden von uns ist? Es gibt drei Zeugen für Heilsgewissheit, auf die ich mich dabei berufe. Und wann immer du da ein Fragezeichen hast oder das jemand erklären willst, diese drei Zeugen, merk sie dir. Den ersten Zeugen zeige ich euch mit einem Bild vorne. Es ist ein Bild mit dem Jesus am Kreuz. Jesus am Kreuz ist der erste Zeuge. Schau nach vorne. Jesus ist für dich und für mich gestorben, nur aus einem Ziel, damit wir Leben haben, damit du und ich Leben haben. Er ist gestorben, damit wir einen Weg zum Heil bekommen. Alles, was uns von Gottes Heil abschneiden könnte, stirbt mit diesem Jesus am Kreuz. Unsere Zukunft ist deshalb ein neues, ewiges Leben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist das geistig wirklich. Und wenn es irgendeinen Zweifel in dir gäbe, dann schau an diesen Jesus ans Kreuz und frage dich, hätte er dir mehr seine Liebe zeigen können? Hätte er mehr deutlich machen können, wie sehr ihm dein Heil, diese Gemeinschaft mit dir in Ewigkeit wichtig ist? Und dann schaust du dahin und du machst dir klar, was es ihn gekostet hat. Und dann verstehst du, da ist kein Zweifel möglich. Dieser Jesus sagt dir, du bist gerettet. Mein Opfer am Kreuz und meine Auferstehung haben dich vom Tod ins Leben gerufen. Glaube das. Glaube das. Wir kommen zum zweiten Zeugen. Das Bild brauchen wir nicht mehr. Der zweite Zeuge ist einfach die Bibel, das Wort Gottes, das Wort Gottes, das wir durch die Bibel zu uns reden hören. Der Predigttext ist ein Bibeltext, in dem wir hören werden, und ich lese nur einen Ausschnitt an dieser Stelle vor. Und wenn du eine Bibel dabei hast oder ein Smartphone, wo du die Bibel auch markieren kannst, dann kannst du das aufschlagen. 1. Thessalonicher 5, 5. Kapitel, die Verse 9 und 10. 1. Thessalonicher 5. Kapitel, die Verse 9 und 10. Und das ist ein Vers. Streich ihn dir an, markier ihn dir, präg ihn dir ein und höre Gott zu dir reden. Da steht: Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Haben wir das gehört? Das Wort Gottes sagt uns: Nicht Zorn Gottes ist deine Bestimmung. Das ist hier die Luther-Übersetzung. Haben es einige erkannt, was ich vorgelesen habe. Was haben wir vorne? Seligkeit, Luther-Übersetzung. Perfekt, danke Benny dafür. Also die Luther-Übersetzung übersetzt Seligkeit, und im Griechischen steht an dieser Stelle Heil. Das Heil durch Jesus Christus, den gekreuzigten, gestorbenen, auferstanden. Das ist unsere Bestimmung. Für jeden, der glaubt, und für jeden, dem Gott den Glauben an ihn geschenkt hat. Dazu bist du bestimmt. Es ist das Wort Gottes, der zweite Zeuge, wo wir Gott zu uns reden hören. Und jetzt kommt der dritte Zeuge. Der dritte Zeuge ist der Heilige Geist in uns. Der Heilige Geist in dir bezeugt, es ist wahr. Jesus ist für dein Heil gestorben. Das Wort Gottes ist glaubwürdig. Glaube diesem Wort Gottes. Es ist von mir. Wisst ihr, wir erkennen ja nur das als wahr an, auch als wahr für uns an, wenn wir das in unserem Herzen glauben können. Also nur der Inhalt, die Information verändert noch gar nichts. Es muss in uns geglaubt werden, ankommen. Und dass es in uns wahr ist, dass wir uns dem hingeben können, dem glauben können, das tut der Heilige Geist. Und so redet er zu uns und ermutigt uns, dem zu glauben. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und er schenkt dir Glauben an die Wahrheit, die dir gilt. An die Wahrheit für dein Leben. Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich Mensch geworden und am Kreuz gestorben ist. Er sagt dir, du hast in Gott einen liebenden Vater, der dich mit Wohlwollen als seine Tochter und seinen Sohn ansieht. Und das haben wir heute im Lobpreis besungen. Und es ist wahr. Und der Heilige Geist sagt das in dir. Es ist wahr. Durch die Gabe des Glaubens an Jesus Christus hat er dich neu geboren. Du bist ein Kind Gottes, das Heil ist dein Erbe. Diese Sätze in dir als Wahrheit, das ist das, was der Heilige Geist bezeugt, was er in dir tut. Und du kannst dem glauben. Der Heilige Geist ist aus meiner Sicht der wichtigste Zeuge. Wenn du seiner Stimme in deinem Herzen glaubst, wirst du Heilsgewissheit bekommen. Da merke ich auch eine Grenze. Ja, ich kann euch erklären, schaut auf Jesus am Kreuz. Ich kann euch sagen, hört die Worte der Bibel und glaubt dem. Es ist immer eine Grenze. Ich kann es in deinem Herzen nicht machen. Aber der Heilige Geist kann. Und er bezeugt es in dir. Und höre auf ihn und dann kommt es in dir an und wird gewiss. Und deswegen rufe ich dich dazu auf, höre auf seine Stimme, glaube seinem Zeugnis. Eine Stimme, die dir das Heil in Frage stellt, ist nicht der Heilige Geist, ist nicht das Zeugnis des Wortes Gottes an dich und es ist nicht das Zeugnis der Liebe Jesu, die wir an seinem Kreuz erkennen können. Denn alle drei Zeugen, der Heilige Geist, das Wort Gottes und die Liebe Jesu, die wir am Kreuz erkennen, bezeugen dir als jemand, der zu Jesus gehört, Heilsgewissheit. Und jetzt frage ich dich, bist du gewiss? Kannst du dazu innerlich Ja sagen? Merkst du, wie sicher und gewiss die Hoffnung auf dein Heil ist? Und ich will an dieser Stelle noch nicht aufhören, sondern mit euch zusammen den Bibeltext lesen, der uns wirklich zeigt, Heilsgewissheit ist eine Gabe Gottes für jeden Christen. Du sollst am Ende hier rausgehen aus diesem Gottesdienst und wenn du zu Jesus Christus gehörst, ohne Zweifel hier rausgehen oder wieder neu bestätigt werden. Lass uns jetzt den ganzen Bibeltext lesen, Predigttext lesen. 1. Thessalonicher 5, 4 bis 11. 1. Thessalonicher 5, 4 bis 11. Paulus klärt eine Frage, beziehungsweise es ist Teil einer Fragestellung der Christen in Thessalonich, die er dort oder die im Hintergrund ist. Es ist die Frage, wann Jesus wiederkommt. In diesem Brief hat sich die Christen einfach beschäftigt und Paulus geht darauf ein und beantwortet diese Frage. Und bei dem Thema, wann Jesus wiederkommt, liegt ja auch die Frage auf der Hand, wenn Jesus wiederkommt, wie sieht es dann mit dem Heil aus? Ist der Tag des Herrn, der Tag, an dem Jesus wiederkommt, für alle Christen ein guter Tag oder gibt es da berechtigte Fragezeichen? Lasst uns nun lesen, was Paulus schreibt und wie er den Christen in Thessalonich Gottes Wort sagt. Und er sagt ihnen, ihr seid gerettet, ihr seid von Gott nicht zum Zorn, sondern zum Heil bestimmt. Ich lese uns jetzt ab Vers 4. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Wunderbarer Text. Wie geht Paulus vor? Welche Gründe nennt er für Heilsgewissheit? Paulus beginnt mit dem Zuspruch, ihr seid Kinder des Lichts, ihr seid Kinder des Tages, ihr gehört Gott, er ist euer Vater, das ist eure Identität. Und er schreibt ja zu Christen, er schreibt zu Menschen, von denen er weiß, die haben sich für dieses Leben mit Jesus entschieden, die glauben an ihn. Und deswegen spricht er ihnen diese Identität zu. Vielleicht liest du den Text und bist aber trotzdem verunsichert, ob du damit gemeint bist. Und in dir ist vielleicht das Fragezeichen, dass du zu dieser anderen Gruppe gehörst, die noch in der Finsternis sind und die schlafen, von denen Paulus redet. Lass mich dir sagen, lass dich nicht verunsichern. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn Jesus Christus dein Herr und dein Gott ist, dann gehörst du zu ihm und zum Licht. Dann gehörst du nicht zu denen, die in der Finsternis sind. Es gilt dir. Und du weißt, ob dieser Glaube und diese Entscheidung in deinem Herzen wirklich ist. Und dann glaube das. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du schon zu Jesus Christus gehörst und ein Kind Gottes bist, also du bist hier und du merkst, naja, diese Entscheidung habe ich noch gar nicht getroffen. Und du merkst, der Glaube ist in dir da und du willst es eigentlich tun. Dann kannst du heute eine Entscheidung treffen. Heute hier nach diesem Gottesdienst. Oder wenn ihr am Livestream zuschaut und ihr merkt, es spricht euch an, ihr seid euch unsicher, habt diese Entscheidung noch nicht bewusst getroffen, euer Leben Jesus anzuvertrauen, dann könnt ihr das heute tun. Dann sage, ja Jesus, ich glaube an dich, du bist mein Herr und mein Gott, leite mich und gib mir dein ewiges Leben. Amen. Und Jesus weiß, wenn wir es ehrlich meinen in unserem Herzen. Lass es mich so sagen. Es gibt ganz sicher keinen Menschen, der an Jesus Christus glaubt, der nicht Kind Gottes ist und nicht das ewige Leben und Heil bereits empfangen hat. Das gibt es nicht. Paulus macht im Bibeltext weiter und beschreibt zwei Ausrüstungsgegenstände, die Kinder des Lichts sozusagen am Mann oder an der Frau haben sollten. Vers 8. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wir merken, Paulus beschreibt hier Ausrüstungsgegenstände, Gaben Gottes, die er seinen Kindern mitgibt. Und er verwendet da ein Bild, Panzer und Helm. Das ist ein Bild, das gehört zu den Ausrüstungsgegenständen eines römischen Soldaten damals. Im Epheserbrief macht Paulus das auch. Einige kennen das vielleicht oder haben sich erinnert. In Epheser 6 ab Vers 10 redet Paulus von der Waffenrüstung Gottes, die jeder Christ ergreifen und anziehen soll. Und die Waffenrüstung Gottes ist eine Ausrüstung Gottes an seine Kinder, mit der wir im Glauben und Leben stark bleiben können. Und wenn der Teufel uns dann das neue Leben Gottes rauben will, hilft uns Gott durch seine Gabe, dass wir standhalten, dass wir stehen bleiben, im Glauben gewiss sind. Anders als im Hebräerbrief gibt es in unserem Bibeltext nur zwei Ausrüstungsgegenstände, den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und den Helm der Hoffnung unseres Heils. Überlies das vielleicht ein bisschen so schnell, aber ist dir aufgefallen? Und es ist wirklich so, ich habe das im griechischen Text geprüft, da steht wirklich Glaube, Liebe, Hoffnung. Gott bekleidet jeden seiner Kinder mit diesen drei Gaben, mit Glaube, mit Liebe und mit Hoffnung. Es sind die drei wichtigsten Gaben, die wir aus Gottes Hand empfangen und es sind die drei wichtigsten Dinge, die wir nicht loslassen sollen und die es immer im Paket gibt. Wer sich in der Bibel auskennt, der merkt jetzt Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist wichtig und das kenne ich doch irgendwoher. Und wenn du das kennst, dann ist das wahrscheinlich, weil du 1. Korinther 13 kennst, das sogenannte Hohelied der Liebe. Und diese Aussage, Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist am Höhepunkt von diesem Hohelied der Liebe. Ganz am Ende steht das in 1. Korinther 13, Vers 13. Da lesen wir, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und wir können das durchbuchstabieren, was das für uns heißt, was da von Gott für uns drinne steckt. Was ist das mit dem Glaube, der Glaube? Der Glaube ist die Gabe Gottes an uns, dass wir in einer persönlichen Beziehung mit ihm leben können. Und ich meine das wirklich, eine persönliche Beziehung mit Gott unserem Vater, mit Jesus Christus dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Weil dieser Glaube da ist, sind wir hier. Deswegen hast du dich auf den Weg gemacht. Oder weil dich dieser Glaube interessiert und du rauskriegen möchtest, ist da was dran. Deswegen bist du hier. In diesem Glauben beten wir. In diesem Glauben leben wir. Er prägt unser ganzes Leben. Der Glaube ist eine bleibende, ewige Gabe Gottes an jeden von uns. Und wir gehen weiter zur Liebe. Die Liebe ist ebenfalls Gottes Gabe. Es ist die Liebe Gottes, die jedem von uns gilt. Nimm diese Liebe an. Glaube der Liebe Gottes zu dir. Lass dich von dieser Liebe berühren. Gott liebt dich in Ewigkeit. Und wenn du einmal vor ihm stehst, und es wird für jeden von uns sein, wir werden einmal vor Gott stehen, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Dann werden wir vor der Person stehen, die uns mehr liebt als jeder andere. Der uns mit einem Blick ansieht, wie wir ihn auf uns selber nie haben könnten. Diese Liebe Gottes. Und es ist die beste Situation, die wir je haben könnten. Es gibt keinen sicheren Ort für dich, als vor Gott zu sein, der dich mit Liebe anblickt. Und wisst ihr, wenn diese Liebe Gottes, wenn wir der glauben, merkt ihr, dass man da überhaupt keine Nicht-Heilsgewissheit haben kann? Dann ist das schön zu wissen, wenn ich einmal sterbe und Gott von Angesicht zu Angesicht sehe und diese Liebe wirklich eins zu eins erfahre, es ist ein Sehnsuchtsort. Da will ich hin, da will ich sein. Und diese Liebe Gottes, die dir und mir gilt, hat Kraft, dein Leben völlig zu verändern. Sie ist das Wichtigste. Was ist jetzt mit der Hoffnung? Das Dritte. Hoffnung ist immer in die Zukunft gerichtet. Für Christen ist Hoffnung aber immer auch eine Glaubensgewissheit. Das ist nicht eine Hoffnung auf irgendwas, was vielleicht kommt, sondern Hoffnung ist die christliche Hoffnung bezieht sich immer auf etwas, das kommt und wo man weiß, es wird sein, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Es ist immer eine gewisse Hoffnung. Etwas, das wir im Glauben als wirklich erkennen. Etwas, das noch unsichtbar ist, das aber trotzdem da ist. Wirklich, wahr und echt. Die christliche Hoffnung ist damit auch immer konkret. Es ist die Gewissheit auf das Heil, das wir alle, die wir zu Jesus gehören und Kinder Gottes sind, bereits empfangen haben. Das Heil haben wir bereits empfangen. Sichtbar wird es erst, wenn Jesus wiederkommt und wir vollendet werden. Dann werden wir voll heil sein. Aber im Glauben ist es eine Hoffnung auf das, was uns gewiss ist. Heilsgewissheit. So wie Glaube und Liebe nicht erst kommen, sondern Gottes Gabe für jetzt sind, genauso gehört die Hoffnung auf das Heil auch dazu. Sie gehört zur Ausrüstung Gottes für jeden von uns, für jeden, der zu Jesus Christus gehört, von Beginn an. Wie üben wir das nun miteinander ein, den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und auch den Helm der Hoffnung auf das Heil zu tragen? Und ich schlage vor, dass wir einfach das Bild wechseln. Also das Soldatische ist jetzt nicht mehr das, was wir so in unserem Alltag praktizieren. Aber lasst uns vom Bild der Soldatenausrüstung zur Winterbekleidung wechseln. Und du kannst das praktizieren. Ich würde mich freuen, wenn dir das hilft. Wann immer du in die Kälte gehst, ziehst du ja jetzt die Jacke oder den Mantel an. Und dann wird es kalt und du setzt vielleicht eine Mütze auf. Und wenn du das tust, mach das mal ganz bewusst, als ich ziehe jetzt den Mantel oder die Jacke des Glaubens und der Liebe an. Und ich setze mir die Mütze der Gewissheit auf mein Heil auf. Und es gilt mir. Und wann immer du das tust, erinnere dich daran, das gilt dir. Glaube, dass Gott dir diese Ausrüstung gegeben hat, damit es dir in einer kalten Welt gut geht. Er gibt dir Wärme. Anders als in dem Bild sollen dann Glaube, Liebe und Hoffnung auf das Heil bei uns bleiben und nicht wieder ausgezogen werden. Wenn wir wieder ins Warme gehen, dann ziehen wir uns natürlich aus. Wir sitzen jetzt auch nicht mit Mütze und Jacke hier. Aber lasst uns das praktizieren. Wenn immer wir das anziehen, dass wir merken, okay, wir haben das an. Es gilt uns. Glaube, Liebe und Hoffnung auf das Heil. Und dann lasst uns gegenseitig das zusprechen und uns daran erinnern. Lasst uns daran erinnern, welche Gabe Gott uns gegeben hat. Und die Thessalonicher haben das auch gemacht und sie haben das gut gemacht. Paulus lobt sie dafür. Lasst es uns ihnen gleich tun. Das ist der letzte Vers, Vers 11. Da heißt es, darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Amen. Ich lade uns ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Dann könnt ihr das, was euch bewegt hat, jetzt bewegt, einfach Gott in einem Gebet sagen und ich werde dann diese Gebetsgemeinschaft beenden. Lasst uns zusammen beten, jeder, der möchte.
Dass unser Ja zu dir dich so freut und du uns segnest. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich vollkommen errettet bin und dass ich in dir wirklich reich bin. Und manchmal kommt jemand und das ist ganz tief in mir und das will ich dir geben und in deinen Tod hineinnehmen, dass du das mit ans Kreuz nimmst. Amen.
Herr, liebe Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier zusammenkommen, deinen Namen gelobt und preisen für deine Wahrheit und für deine Herzlichkeit. Danke dir von ganzem Herzen, die wir zusammen zu loben für deine Geduld und Barmherzigkeit,
für dass wir mit dieser Gabe von dir leben können, dass wir eine Hoffnung auf unser Heil haben. Lass es uns gewiss sein in unserem Herzen. Heiliger Geist, wir beten darum, dass wir dieses Erbe, wofür du unser Angeld bist, dass wir dem glauben und dass wir Freude darin entwickeln. Und lass uns bezeugen, anderen Menschen bezeugen, wie sie diese Hoffnung auf ein Heil in der Ewigkeit ebenfalls gewinnen können, indem sie dich kennenlernen und deine Liebe erkennen. Danke dafür, dass du dein Werk unter uns tust. Amen.